Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ich bin Esra.
Und ich bin Lisa vom Vorstand des Schülerparlaments Erfurt. Und wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Folge zu unserem Podcast zum Superwahljahr 2024. Wir verstehen es unter anderem als unsere Aufgabe, euch da draußen zum Gang an die Wahlurne zu begeistern und euch vorab die verschiedensten Parteiprogramme und die Kandidaten für unsere Stadt näher zu bringen. Und da das in der Regel face-to-face, beziehungsweise heute von Kopfhörer zu Kopfhörer geschieht, freuen wir uns, dass sich Daniel Ross für uns Zeit genommen hat. Herzlich willkommen. Wie geht's? Wie steht's?
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für eure Einladung. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich hier direkt an meine Schulzeit erinnert. Ich habe nämlich damals mein Schülerpraktikum hier beim Radio frei gemacht.
Na, das klingt auch super. Ich kenne sie ja persönlich vom Jugendhilfeausschuss, aber mit Sicherheit wäre es sehr sinnvoll, wenn Sie sich einfach mal kurz vorstellen würden.
Mein Name ist Daniel Roos. Ich bin hier in Erfurt geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe hier meine Freunde und meine zukünftige Frau, ich heirate jetzt im Sommer, kennen und lieben gelernt. Gehe hier auch zur Arbeit, bin Beamter beim Freistaat Thüringen im Landesamt für Statistik und Politik. Das ist mein Ehrenamt. Also abends geht es dann ins Ehrenamt in den Erfurter Stadtrat. Und da bin ich vor allem für den Bereich Jugendhilfe als Jugendhilfeausschussvorsitzender und für den Sozialbereich zuständig.
Jetzt würde die Hörer natürlich sicher auch interessieren, wie sind Sie zu dem aktuellen Punkt gekommen, wo Sie jetzt sind, also Ihren politischen Werdegang, auch warum Sie sich bei diesem für die SPD entschieden haben. Aber genauso interessant auch Ihr beruflicher Werdegang, weil man hat ja schon gehört, Sie sind ja nicht hauptberuflich im Stadtrat, sondern machen das noch nebenberuflich.
Genau, also wie er schon gesagt hat, bin ich bei der SPD, bei der Sozialdemokratie hier in Erfurt tätig, wie gesagt im Ehrenamt. Wie bin ich zur Politik gekommen? Also wie gesagt, hier in Erfurt bin ich aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen. Meine ersten Berührungspunkte letztlich auch im Schülerparlament gab es damals noch nicht, war aber auch stellvertretender Schülersprecher vom Heinrich-Mann-Gymnasium. Nach dem Studium ging es dann nach Jena, also nicht allzu weit entfernt, 50 Kilometer zum Studium Politikwissenschaft und Jura und dann hier für den Arbeitsplatz wieder zurück nach Erfurt. Da habe ich meinen ersten Job beim Jobcenter Erfurt gehabt, also bei der Agentur für Arbeit im Bereich Arbeitsvermittlung, Integrationsberatung. Und da bin ich auch zu dem Punkt gekommen, also bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht Parteimitglied, dass ich mich gerne weiter engagieren möchte. Habe dann geschaut, wo habe ich die meisten Schnittmengen, mit welchen Werten, mit welchen Politikkonzepten und habe mich dann sehr schnell für die Sozialdemokratie entschieden, bin in die SPD eingetreten und ungefähr ein Jahr später tatsächlich auch in den Stadtrat gekommen, das war 2014. Genau, und daher kommt, glaube ich, auch die Affinität, wie gesagt, schon früher Klassensprecher, Jugendhilfe im Jugendbereich aktiv, über das Netzwerk für Demokratie und Courage aktiv gewesen, über meine Arbeit bei der Agentur für Arbeit, also in dem sozialen Bereich und da ein Beispiel. In der Agentur für Arbeit war es ja so, dass ich mit Menschen zusammengearbeitet habe und versucht habe, sie in der Arbeitsaufnahme zu unterstützen, also vom Menschen im System und habe dann ganz oft festgestellt, okay, der Mensch kann zwar ganz, ganz viel machen, aber irgendwann kommt er an die Grenzen des Systems, beispielsweise wenn man eine günstige Wohnung sucht und es gibt keine günstigen Wohnungen oder die entsprechen dann von den Preiskategorien nicht dem, was das Jobcenter als Maximalmiete bezahlt, dass man sich dann sagt, okay, hier muss man jetzt nicht am Menschen arbeiten, sondern hier muss man politisch aktiv werden, hier muss man was am System oder beziehungsweise an den Rahmenbedingungen im System ändern. Ich will ja keinen Systemwechsel, sondern wollte ja was in den Rahmenbedingungen ändern und habe mich dann da aufgestellt und tatsächlich war dann einer der ersten Schritte, dass man sich dafür eingesetzt hat, die Kosten der Unterkunft zu nennen, die sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung Erfurt anzupassen oder aber auch in dem Bereich Wohnungsbau aktiv zu werden. Das mal so als Beispiel genommen.
Das klingt ja nach einem sehr interessanten Werdegang, aber wie schaut es in der Freizeitgestaltung aus? Gibt es persönliche Interessen, um vielleicht mal vom stressigen Alltag im Stadtrat abzuschalten?
Das nimmt tatsächlich ab, wenn man dann im Stadtrat selbst ist. Prinzipiell spielt aber die Freizeitgestaltung im Stadtrat wiederum eine große Rolle, weil man ist ja vielleicht nochmal zum Stadtrat selbst. Der Stadtrat ist, wie gesagt, ehrenamtlich tätig. In der Stadt Erfurt besteht der Stadtrat aus 50 ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträten unterschiedlicher Parteien, je nachdem ihr als Zuhörer später eure Stimmen entsprechend verteilt. Und das 51. Stadtratsmitglied, das ist der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt oder die Oberbürgermeisterin, in dem Fall der Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Und man ist letztlich sowohl für eine Partei im Stadtrat, aber tritt ja dort für seine Interessen und für seine Präferenzen ein. Und bei mir waren das, wie gesagt, politisch der soziale Bereich. Aber ich mache Karate, bin also im Karateverein tätig. Ich bin in einem Brettspielverein. Ich bin im Sport, Einladung ist ja schon ausgesprochen, im Basketball in Erfurt tätig. Und all diese Themen, die bringt man sozusagen mit in den Stadtrat. Das ist auch das Ziel, dass Menschen aus der Stadt in den Stadtrat wirken und ihre in ihre, nicht nur ihre Interessen, ihr Wissen einbringen, um die Stadt jeweils an diesen Stellen ein Stückchen besser zu machen. Wenn man dann im Stadtrat ist, hat man ein bisschen weniger Zeit, weil man also schon 3, 4, manchmal 5 Abende im Ehrenamt aktiv ist, so wie heute. Nach der Arbeit ging es direkt jetzt hier zu euch. Aber das Ganze macht deshalb Spaß, weil man sich eben für Dinge einsetzen kann, die einen eben auch privat interessieren. Am Wochenende war ich beispielsweise beim Basketballspiel der Basketball-Löwen und da hatten wir eine ganz tolle Neuigkeit, dass wir eben dort die Baugenehmigung übergeben konnten für den Löwenpark. Es ist eine Halle, die soll saniert werden. Der Verein hat das übernommen. Der Stadtrat hat mit Unterstützung verschiedener Parteien 500.000 Euro bereitgestellt und zukünftig sollen dort halt Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt werden, aber auch ein Sozialprojekt. Basketball, also Kit wie Kind, Schirmherr ist da Dirk Nowitzki, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ja, etabliert werden. Das ist so ein Beispiel und da strahlt man wieder und dann hat man wieder Bock, die nächsten Projekte entsprechend anzugehen.
Na, vielen Dank für den kurzen Einblick in Ihr Privatleben und wie Sie da auch die Politik damit verbinden. Kommen wir jetzt aber dann wieder zurück, eben vollständig zur Politik. Sie selber sind ja nicht der Oberbürgermeisterkandidat der SPD, das ist ja immer noch der amtierende Oberbürgermeister Bausewein. Was aber trotzdem Ihr persönlich größtes Ziel für die kommende Legislatur?
Wie ich vorhin schon gesagt habe, meine beiden politischen Schwerpunkte, erstmal der Bereich Jugend, Kinder und Jugendliche und der zweite Bereich Sport. Und wenn ich das für die nächsten 5 Jahre, wir sind ja als Stadtrat für 5 Jahre gewählt, zusammenfassen würde, dann ist mein Slogan und meine Vision, erstens bei der Jugend spart man nicht, dass wir uns sozusagen dafür einsetzen, dass nicht nur nicht abgebaut wird, auch in finanziellen schweren Zeiten, sondern dass wir im Gegenteil mehr investieren müssen. Jeder investierte Euro in die Kinder und Jugendlichen ist definitiv ein gesparter Euro dann in der Zukunft, ne, weil da die Werte Grundlagen etc. gelegt werden. Und zweitens wäre es auch mein Anspruch, dass wir Erfurt zur kinderfreundlichsten Stadt in der Bundesrepublik entwickeln. Und das hat dann ganz verschiedene Anknüpfungspunkte. Schulen und Kitas sanieren, da sind wir bei den Kitas auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt festgelegt und erstritten, auch als Jugendhilfeausschuss, auch mit eurer Unterstützung vom Schülerparlament, dass wir jedes Jahr mindestens eines unserer Jugendhäuser sanieren wollen. Ich setze mich dafür ein, dass der Familienpass, das ist ja so ein Leuchtturmprojekt in Erfurt, was es in Thüringen an wenigen Stellen gibt, dass wir den nicht nur erhalten, sondern dass wir den upgraden, Familienpass 2.0, dass der nicht mehr nur als Heft vorhanden ist, sondern als eine App, ne, oder als ein digitales Produkt, dass die Dinge, die da reinkommen im Familienpass, dass die vielleicht auch noch mehr Kinder und Jugendliche ansprechen. Auch da seid ihr dann gefragt. Und da sind wir dann beim Punkt Beteiligung, dass man bei all dem, was man vermeintlich für Kinder und Jugendliche tut, ist man ja immer in der Erwachsenenperspektive. Ich meine, ich bin jetzt 37 Jahre alt. Ich habe noch eine Vorstellung, was ich mir vor ein paar Jahren sozusagen gewünscht habe. Aber das muss ja nicht mehr das sein, was die Kids und Jugendlichen sich heute wünschen. Deswegen muss man bei all diesen Projekten immer Kinder und Jugendliche beteiligen. Und der letzte Punkt unter dem Slogan kinderfreundlichste Stadt ist dann auch nochmal der ÖPNV, öffentliche Personennahverkehr. Da wäre mein Ziel, dass wir den kostenfrei anbieten. Aber das sind immer, das versprechen alle. Für die nächste Legislatur wäre da mein ganz konkretes Ziel, dass wir in den nächsten 5 Jahren den vielleicht nicht kostenlos haben, aber dass der zumindest unterstützt wird von der Stadt und dass der Preis zukünftig von dem Deutschlandticket, was ja alle kennen, eben nicht mehr die 39 Euro sind, sondern in Erfurt 19 Euro. Dass wir es also bezuschussen.
Ganz kurz dazu eine Anmerkung, also wahrscheinlich Versprecher ihrerseits, nur dass sich die Zuschauer nicht wundern, 49 Euro Tickets, also Deutschland-Tickets sind immer noch
korrekt.
49, genau. Dann mal kurzen Dank dafür und bevor wir jetzt gleich zu dem politischen Programm der SPD kommen, eine letzte Frage zu Ihnen. Sie sind ja einer der Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai, um genau zu sein, einer der 50 Kandidaten. Welchen Listenplatz bei der SPD dürfen Sie da haben?
Genau, also die SPD-Liste ist erstmal die 4. Liste auf diesem riesigen Zettel, den man dann vor sich sehen wird. Also der wird ja in der Wahlkabine wirklich alles ausfüllen. 50 Plätze bei der SPD. In dem Fall ist mein Platz der 5. Platz, also Liste 4, Platz 5. Und würde mich natürlich da auch über die Unterstützung freuen. Jeder Erfurter oder jede Erfurterin kann bis zu 3 Kreuze verteilen, entweder auf verschiedene Personen oder im besten Falle, der Schmunzler sei mir gestattet, eben beispielsweise beim Platz 5.
Vielen Dank auf jeden Fall. Wir wollen uns jetzt ein bisschen näher inhaltlich beschäftigen, auch in Sachen Wahlprogramm. Ein paar Punkte haben Sie mir tatsächlich schon bereits vorweggenommen. Ich habe mir ein paar interessante Fragen notiert gehabt. Und zwar, Sie oder die SPD haben ja das Wahlkampfmotto in sicheren Händen. Daher die Frage, was würden Sie, also welche weiteren Punkte anbringen, damit auch junge Erfurter für die nächste Legislatur in sicheren Händen sind?
Also der Slogan in sicheren Händen steht erstmal ja dafür, dass unser Oberbürgermeister Andreas Bausewein seit 2006 die Stadt sozusagen führt als Stadtoberhaupt. Und wir sind davon überzeugt, dass die Stadt eine hervorragende Entwicklung genommen hat. Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden kann. Ja, sonst müsste man ja auch nicht nochmal kandidieren. In dem Bereich Jugendhilfe oder Jugend, was ihr jetzt angesprochen habt, habe ich ja einiges schon angesprochen. Also eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre wird auf jeden Fall die Schulentwicklung, die Schulplatzentwicklung sein, dass wir zügig die notwendigen Schulplätze auch noch bauen. Im Bereich Kitas haben wir schon viel erreicht. Jetzt fragen immer viele, ja, warum, ich meine, seit 2006 ist der Oberbürgermeister im Amt, warum hat man denn solche Aufgaben noch? Die Aufgaben hat man deshalb, weil die Stadt Erfurt sich einfach hervorragend entwickelt hat. Im Bereich Kitas bin ich da ziemlich sattelfest, was die Zahlen angeht. Ein Beispiel, als 2006 der Oberbürgermeister gewählt wurde, da gab es in Erfurt 7000 Kita-Betreuungsplätze in den verschiedenen Einrichtungen. Und heute haben wir 7000 Kinder, die in Kitas sozusagen oder in Kindergärten betreut waren, und heute sind das 11.000 Betreuungsplätze. Und wir hatten halt nicht nur die Herausforderung, dass die bestehenden Einrichtungen, naja, nicht mehr auf dem modernsten Stand, wenn man es mal freundlich sagen möchte, waren, dass man die sanieren musste, sondern dass eben neue Einrichtungen gebraucht wurden. Und das, was wir bei den Kitas jetzt weitestgehend geschafft haben, einige sind noch offen, steht natürlich jetzt auch noch bei den Schulen an. Und dazu kommen eben nicht nur die Entwicklung, dass die Schülerzahlen extrem zugenommen haben, sondern dass auch neue Angebote dazugekommen sind, wie die Gemeinschaftsschule, die es damals nicht gab, oder dass immer weniger Kinder und Jugendliche auf das Modell der Regelschule zugreifen, aber immer mehr Kinder und Jugendliche auf die Gymnasien sozusagen wechseln, und dass da die Strukturen, wir haben, eben nicht 100% passgenau sind und wir insbesondere bei dem Bereich des Gymnasiums noch Ausbaubedarf haben. Genau, und die anderen Themen habe ich ja schon gesagt. Wir wollen jedes Jahr ein Jugendhaus als SPD sanieren. Wir wollen den Familienpass digitalisieren und upgraden, mehr Angebote und auch digital einbringen. Vielleicht auch mehr Angebote, die ihr euch auch entsprechend wünscht. Besonders gefragt ist beispielsweise das Eislaufen, der Zoopark, während andere Angebote nicht genutzt werden. Und da ist mein Credo, lieber das, was genutzt wird, entsprechend ausbauen und anderes vielleicht rausnehmen. ÖPNV entsprechend bezuschussen, habe ich gesagt, und die Beteiligungsprojekte mit BAM und dem Schülerparlament entsprechend weiter stärken. Da können wir stolz sein, dass das in den letzten Jahren so gut geklappt hat und auch, dass es von den beiden Personen bei BAM entsprechend mit Leben befüllt wird.
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, der Familienpass 2.0, das war ja auch eine Initiative bzw. auch ein Anliegen des Schülerparlamentes. Dazu hatten wir im Jugendhilfeausschuss auch einen Änderungsantrag gestellt. Und nochmal eine kurze Frage. Ich denke, eine digitalisierte App ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wer weiß, was denkt ihr da draußen, liebe Zuhörer? Auf jeden Fall die Frage, ist es realistisch, dass eine App auch zeitnah geschaffen werden kann in der nächsten Legislatur, auch aufgrund verwaltungstechnischer Prozesse?
Ist auf jeden Fall realistisch. Die Verwaltung für euch da draußen, was ist denn da gerade der Stand? Also wir haben beschlossen, auch als Jugendhilfeausschuss, auch mit, ich glaube, es war sogar einstimmig, wer sollte auch was dagegen haben, den Familienpass auszubauen und zu digitalisieren. Wir haben beschlossen, dass erstmal die Angebote jetzt evaluiert werden. Evaluiert heißt, dass man schaut, welche Angebote sind in dem Heft, wie oft werden die denn von den Erfurter Familien genutzt, um dann zusammen mit Schülerparlament und anderen Beteiligten entscheiden zu können, was soll zukünftig in den Familienpass rein, wie viel Geld brauchen wir zusätzlich, weil das Geld, was wir jetzt zur Verfügung stellen, würde ja nicht ausreichen, um mehr Angebote zu schaffen. Und bei der Digitalisierung ist es so, als Sozialdemokratie gehören wir ja nicht zu den Extremen, sondern wir sind immer für pragmatische Lösungen, und so wie der ein oder andere sich definitiv nur die App wünschen wird, wird es aber immer noch Familien geben, die möglicherweise mit einem digitalen Endgerät oder die Großmutter, die das möglicherweise dann den Familienpass von der Familie weitergegeben bekommt, die damit nichts anfangen könnte. Deswegen soll es auch für die Menschen, die weiterhin ein gedrucktes Exemplar wollen, die bekommen es auch weiter gedruckt. Beide Wege sollten ermöglicht werden. Ja, und aus meiner Sicht ist es jetzt nicht besonders kompliziert, den Familienpass zu digitalisieren. Die Frage ist eher, wie man es dann bei den Anbietern, die die Dinger annehmen, hinkriegt, dass die auch registrieren können, dass man, wenn da beispielsweise drin ist, man darf einmal mit dem Familienpass zum Eislaufen gehen, dass das in der App auch entsprechend abgehakt ist und das Angebot nur einmal genutzt werden konnte und nicht irgendwie eine Vervielfältigung möglich ist, ne? Weil das ist ja bei einem Blatt Papier relativ einfach abreißen. Wenn es nicht mehr drin ist, kann es nicht mehr genutzt werden. Digitale Medien könnten ja möglicherweise manipuliert werden. Da muss, aber ich bin kein ITler. Die Welt ist heute so weit, es wird ja nicht so kompliziert sein, eine Familienpass-App zu entwickeln.
Ich denke auch, ne, Esra. Auf jeden Fall, vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen, für diejenigen, die noch nicht ganz genau wissen, was denn der Familienpass ist, wovon wir die ganze Zeit reden. Der Familienpass ist ein Pass mit kostfreien und rabattierten Angeboten, die dazu einladen, Erfurt als unsere Heimatstadt jedes Mal neu oder aufs Neue zu entdecken. So steht es zum Beispiel auch auf der Webseite der Stadt geschrieben und ist definitiv ein wunderbares Angebot dieser Stadt für Familien und Jugendliche.
Das Wahlprogramm der SPD wurde jetzt vor kurzem beschlossen und im Hauptfokus stehen ja da Sicherheit, Familie und Bildung. Über Familie haben wir ja gerade schon ein bisschen geredet. Zum Thema Sicherheit, das ist ja unter anderem die Sicherheit unter anderem auf dem Anger zu schaffen ein Thema. Wie möchten Sie das umsetzen? Gibt es da konkrete Pläne und schon Vorstellungen?
Ja, also jeder, der da vor euch sitzt und sozusagen behauptet, dass er da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat oder dass es da eine bestimmte Sache wie zum Beispiel die Videoüberwachung alleine braucht und dann ist das Problem erledigt, der lügt schlicht und ergreifend. Die Welt ist sehr komplex und die Fragen oder schwierige Fragen sind selten einfach zu beantworten. Und deswegen ist auch da unsere Herangehensweise als Sozialdemokraten auf verschiedene Faktoren sozusagen zu setzen. Das kann auf dem, ich nehme jetzt mal einfach den Anger sozusagen an, da muss man erstmal wahrnehmen, dass Erfurterinnen und Erfurter äußern, dass sie sich dort unwohler fühlen als möglicherweise vor 20 Jahren. Jetzt kann ich sagen, ja, so ein Quatsch. Ja, aber Gefühle, wenn die so sind, dann sind die so, da kann ich nichts dran ändern. Und ein Bestandteil davon kann eben sein, dass man die Beleuchtung auf solchen öffentlichen Plätzen überarbeitet. Ein Bestandteil kann sein, wie wir es ja auch als Stadtrat beschlossen haben, dass wir die sogenannte Angerwache unterstützen, die also unweit des Angerzentrums einem Ansprechpartner für Polizei vorhanden ist. Ein Bestandteil kann und wird sein, dass man gemeinsame Bestreifungen von Polizei und Ordnungskräften durchführt. Und ein Bestandteil, den wir als Sozialdemokraten ja lange nicht unterstützt haben, das ist die Videoüberwachung. Wir akzeptieren aber, dass mittlerweile eine Mehrheit sich entsprechend so etwas auch wünscht, eine Videoüberwachung, und unterstützen das mittlerweile auch. Soweit ich weiß, 100% im Thema bin ich da jetzt nicht drin, aber ich habe vorhin gehört, dass dazu auch eine Pressekonferenz, glaube ich sogar heute, zwischen dem Thüringer Innenministerium und dem Oberbürgermeister stattfindet, wie sowas umgesetzt werden kann. Ganz wichtig ist aber auch, dass beispielsweise, wenn man die Videoüberwachung einsetzt, dass das auch zu Verdrängungseffekten führen kann. Ne? Also das, ich nehme jetzt mal ein Delikt raus, beispielsweise Drogenhandel, also mal irgendwas, wenn man mal irgendwas aus der Schublade, Vorurteilsschublade, dass das dann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr auf dem Anger stattfindet, aber in der Gasse nebenan, wo entsprechend keine Kamera hängt. Und auch darauf muss man reagieren. Und das muss nicht immer nur ordnungspolitisch sein, sondern als Sozialdemokrat ist das auch der soziale Bereich, präventive Arbeit, Aufklärungsarbeit, Sucht- und Drogenprävention. Ihr habt ja auch den Kollegen von den Grünen schon bei euch gehabt. Ein Konzept, was wir gemeinsam als Grüne und auch als SPD unterstützt haben, ist, dass der sogenannten Awareness-Teams, der Erfurt Guides, wenn es zum Beispiel um das Thema Lärmbelästigung in Parks geht, dass eben nicht sofort die Ordnungsbehörde vor der Tür steht, sondern vielleicht andere Erfurterinnen und Erfurter auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse aufmerksam machen, auf die Müllproblematik, weil jeder, der in Erfurt lebt, hat ein Bedürfnis, das ist auch erstmal berechtigt. Und das Bedürfnis desjenigen, der schlafen will, das ist erstmal mindestens genauso hoch zu werten, wenn nicht sogar höher, als desjenigen, der sozusagen feiern will. Und am Ende leben wir eben in einer Gesellschaft, da müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen, heißt aber auch nicht, einfach mit einem Knüppel drauf, wie es andere vorgeschlagen haben, und keine Musikinstrumente mehr in oder Audioboxen mehr in Parks zu lassen. Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Ja, also ein Netz aus verschiedenen Maßnahmen und nicht nach einem Allheilmittel suchen. Vielleicht noch eine Ergänzung, weil sowas, da ärgere ich mich auch manchmal, wenn ich die Zeitung lese. Natürlich gibt es Herausforderungen in dieser Stadt und denen muss man auch als Politik begegnen. Da darf man nicht die Augen davor verschließen. Prinzipiell muss man aber feststellen, dass wir, also ich möchte hier schlicht und ergreifend nicht wegziehen. Ich kann mir keine schönere Stadt als die Stadt Erfurt vorstellen. Ich bin stolz auf unsere Heimatstadt, wie die sich entwickelt hat. Ja, heißt nicht, dass alles perfekt ist. Alles kann natürlich noch einen Ticken besser werden. Es ist aber mitnichten so, dass wir hier, ich nehme Frankfurter Verhältnisse, ja, oder Ähnliches haben, sondern wir sind letztlich hier eine schöne Puppenstube teilweise schon und jammern bei manchen Themen auf hohem Niveau. Müssen die Dinge natürlich aber auch ernst nehmen.
Ein Thema, was ebenfalls ernst genommen werden muss, ist, wie Jugendvereine oder Organisationen auch in Zukunft weiter gestärkt und gefördert werden können. Daher die Frage unsererseits, gibt es konkrete Projekte oder Anliegen der SPD, um eben diese Jugendvereine gerade in gesellschaftlichen Umbrüchen zu stärken?
Mhm. Auch das sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Da muss man sich jetzt jede Vereinsstruktur jeweils einzeln anschauen und schauen, wie man die sozusagen am besten unterstützen kann. Erstmal ist es toll, dass wir hier einen sehr, sehr aktiven Stadtjugendring in Erfurt haben, der ja der Dachverband für alle Kinder- und Jugendverbände ist. Wir können in Erfurt hier sehr stolz sein, dass wir eine total bunte Trägerlandschaft haben. Also in jedem Stadtteil ganz verschiedene Träger mit Kinder- und Jugendprojekten aktiv sind, die auch sehr spezifisch auf unterschiedliche Herausforderungen von unterschiedlichen Jugendlichen reagieren können. Ein Beispiel ist, dass wir das Beteiligungsprojekt BAM erst in der letzten Legislatur oder in der jetzigen Stadtratszeit mit dem Kinder- und Jugendförderplan gestärkt haben, personell. Beispielsweise das Schülerparlament, was jetzt seit 7 Jahren existiert, dass man euch auch finanziell unterstützt. Wir sind ja jetzt gerade in der Haushaltsverhandlung und da habt ihr ja auch den Wunsch geäußert, dass ihr euch eine größere finanzielle Unterstützung wünscht und da stehe ich ganz klar auf eurer Seite. Andere Erwachsene fordern jetzt beispielsweise, dass ganz schon haargenau aufgeschrieben werden soll, wie ihr jeden dieser Euros zu verwenden habt, aber da gehe ich andere Wege. Ich vertraue euch da, dass man euch, wenn man euch eine Summe zwischen 5 oder in meinem Fall, ich würde mich für 10.000 Euro für euch einsetzen, zur Verfügung stellt, dass man auch Vertrauen in euch hat, dass ihr das entsprechend ordentlich umsetzt und ihr werdet ja auch begleitet. In dem Fall vom BAM, ihr müsst das alles auch abrechnen gegenüber der Stadt. Auch da wird ja deutlich werden, dass ihr damit keinen Schindluder treibt. Aber Jugend auch Freiheiten geben, das zu machen, was ihr sozusagen euch vorstellt. Ob das eine Beteiligungsparty für alle Schulen ist, um darauf aufmerksam zu machen, wie man ehrenamtlich in der Schule aktiv sein kann. Ob das eure Pullover sind, ob das eine Beteiligungskonferenz ist, wie auch immer. Oder auch, ihr seid ja total aktiv bei Social Media. Da braucht man auch Kamera-Equipment, da braucht man ein Mikrofon und ähnliches. Das alles kostet Geld, sind teilweise Einmalanschaffungen, aber ja, dafür braucht es eben auch Unterstützungsnotwendigkeiten. Und ansonsten, ja, habe ich vorhin schon gesagt, im Bereich Sport. Für mich ist auch die beste Kinder- und Jugendhilfe die gar nicht das direkte Label trägt, sondern auch die in unseren Sportvereinen geleistet wird, weil auch dort den Kindern und Jugendlichen Werte vermittelt werden. Zusammenhalt, Teamplay, wenn es eine Mannschaftssportart ist oder aber Leistungsbereitschaft, dass es eben nicht darauf ankommt, dass man als die größte Klappe in der Schule am besten ankommt, sondern derjenige, der sich Mühe gibt, trainiert, immer besser wird, entsprechend auch Meistertitel oder ähnliches holen kann. Und dafür ist es notwendig, dass die Sportvereine natürlich auch Hallenzeiten bekommen und dafür müssen wiederum die Sporthallen saniert sein. Und da sind wir wieder bei dem konkreten Beispiel. Löwenpark haben wir jetzt erst ein tolles Projekt, was ich mit unterstützen konnte, dass dort eine weitere Halle saniert wird.
In unserer Stadt müssen ja auch weiterhin nicht nur Sportparks und so Turnhallen saniert werden, also da auch einige, auch von schulischen Turnhallen, aber auch Schulen selber und nicht nur saniert, sondern auch digitalisiert. Inwiefern werden Sie da als Kandidat bzw. auch Ihre ganze Partei das Problem angehen und dabei eben das weiter verfolgen und vorantreiben?
Ja, auch das ist ja ein typisches Beispiel, wo, glaube ich, alle Parteien im Erfurter Stadtrat einig sind, dass wir diese Herausforderungen haben. Man hat dann nur unterschiedliche Meinungen, wie wir das sozusagen umsetzen können. Wir hatten aber das ist jetzt vergossene Milch, aber ich will es trotzdem sagen, unsere Idee als Sozialdemokratie war, dass wir die städtischen Gebäude an die KOWO, an die Kommunale Wohnungsbaugenossenschaft übergeben, weil die gewisses Bau-Know-how haben, weil die Erfahrungen haben und dass wir sozusagen den externen Dritten, in dem Fall die KOWO, darum bitten, entsprechende Schulgebäude zu bauen. Ein Beispiel, Kita jetzt am Moskauer Platz hat die KOWO innerhalb eines Jahres gebaut. Da wären wir als Stadtverwaltung einfach mit unseren Ämtern, auch wenn wir nicht so gut personell besetzt sind und möglicherweise auch nicht so konkurrenzfähig sind, was die Gewinnung von Architekten und Personal angeht, ja, dass sie da einfach besser aufgestellt sind. Das hat aber damals keine Mehrheit im Stadtrat gefunden und ein anderes Konzept hat auch keiner vorgelegt von den anderen Parteien. Wir haben immer Geld eingestellt in den Haushalt, das ist auch vorhanden, aber unser Amt für Gebäudemanagement war bisher Kraft der Personalstruktur nur eingeschränkt in der Lage, alles zu bauen. Nichtsdestotrotz wird jeden Tag, der hier in Erfurt vergeht, an Schulen gebaut, hier wird jeden Tag an Kindertagesstätten gebaut und wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, dass wir jede Schule einzeln planen und dementsprechend Architekturwettbewerbe machen und ganz viele Einzelleistungen an verschiedene Unternehmen vergeben, sondern dass wir uns, wie es früher auch teilweise war, auf einen Typenbau einigen und den entsprechend einmal von einem Architekten planen lassen und dann an entsprechenden Stellen verschiedene Typenbauten errichten lassen. Das spart dann Zeit. Und eine andere Variante, auch das hatten wir jetzt letztens im Stadtrat, wir müssen auch schauen, ob die Strukturen, die wir haben, angepasst werden müssen. Wenn wir also feststellen, dass wir weniger Plätze für Regelschulen brauchen, kann es auch sein, dass man Schularten anpassen muss. So wie wir das jetzt zuletzt gemacht hatten, dass ja jetzt ein Schulgebäude zur Hälfte Regelschule ist und der andere Gebäudeteil sozusagen als Gymnasialteil zur Verfügung gestellt wird. Ähnlich wie einer Gesamtschule, ohne dass es eine Gesamtschule ist. Ja, und dazu gehört als letzter Punkt eben, dass wir auch weiterhin eine Personaloffensive fahren müssen, damit unsere Ämter entsprechendes Personal zur Verfügung haben und auch schneller bauen können. Geld fehlt uns momentan nicht, es sind eher die Menschen, die es verbauen können. Und nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch natürlich Bauunternehmen. Ne? Wer privat versucht zu bauen, der merkt, dass er immer schwieriger Handwerker findet.
Vielen Dank auf jeden Fall in den kurzen Einblick in die Erfurter Schullandschaft und wie es in Erfurt generell mit dem Thema Bauen steht. Und da bleiben wir auch. Und zwar, welche Pläne hat die SPD für infrastrukturelle Entwicklungen für die Stadt Erfurt? Zum Beispiel klimafreundliche Bauprojekte.
Das Thema Infrastruktur ist ja ein riesiges Thema. Das kann Verkehrsinfrastruktur sein, das kann Wohninfrastruktur sein, das kann aber auch soziale Infrastruktur sein, wofür ich ja mich sehr stark einsetze. Die Sozialdemokratie sieht natürlich, dass sich die Umstände in Erfurt verändern, dass es immer wärmer wird, dass wir natürlich klimafreundlich auch bauen müssen, dass wir bei bestimmten Plätzen darauf achten, immer mehr Bäume zu errichten. Das läuft ja unter dem Label Heat Resilient, also hitzeresiliente Stadt. Haben wir ja auch schöne Modellprojekte in Erfurt, die laufen. Ein anderes Beispiel ist aber auch am Juri-Gagarin-Ring, diese drei Hochhäuser, die ja entrichtet wurden, ne? Das sogenannte Wir-Quartier, dass man dort eben mit Gebäudebegrünung auch arbeitet, Dachbegrünung, all das kann ein Faktor sein. Aber auch da steht die Sozialdemokratie eben nicht für Extreme, dass man unter das Thema Klimafreundlichkeit alle sozialen Aspekte wegdenken kann. Im Gegenteil, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass das, was man dann baut, das wird ja dann teurer, dass am Ende Gebäude entstehen, die sich die Menschen in Erfurt noch leisten können und dass das nicht Luxusbauten sind, wo man mit einem, wie es wahrscheinlich jetzt zur Zeit ist, wenn neu gebaut wird, mit einem Quadratmeterpreis von 15 Euro mittlerweile rechnen muss, dann kommt man schnell zu dem Punkt, dass sich Erfurterinnen und Erfurter das nicht mehr leisten können und wir die Segregation in Erfurt ausbauen. Deswegen ist unser Konzept, die kommunale Wohnungsbaugenossenschaft auch zu stärken. Wer da die Zeitung verfolgt, der sieht, dass mittlerweile nicht nur die alten Gebäude der KOWO saniert werden, sondern dass man auf Neubauten setzt, dass die KOWO auch bezahlfreundlich neue Wohnungen errichtet. Infrastrukturell ist es notwendig, dass Erfurt also mehr Wohnraum schafft. Wenn wir den nicht schaffen, dann wird der vorhandene Wohnraum immer teurer. Ein Beispiel ist da die ICE City Ost, die also bei dem Zughafenquartier ja ein richtig neues Stadtgebiet werden soll. Wir stehen dann dafür, dass man eben auch nicht nur einfach einen Stadtteil plant und einfach Wohnungen errichtet, sondern wer Wohnungen errichtet, der muss damit rechnen, dass Menschen kommen. Und wenn Menschen kommen, da kommen nicht nur Mittelalter, also erwachsene Menschen, sondern da mitkommen Seniorinnen und Senioren, damit kommen Kinder und Jugendliche. Das benötigt dann wieder Kindertagesplätze vor Ort, damit kurze Beine auch nur kurze Wege verrichten müssen. Und all das muss man sozusagen in einem Gesamtkontext denken. Ein schönes Beispiel auch für diese ICE City Ost ist, dass mit dem neuen Quartier ja auch in der Rede steht, dass die aktuelle Buslinie, die Linie 9, dann umgerüstet wird zu einer Stadtbahnlinie, dass also zukünftig dort nicht mehr ein Bus langfährt, sondern das ist ja gelebte Elektromobilität, eine Straßenbahn. Auch da können wir total stolz sein, dass Erfurt da so wunderbar erschlossen ist, wenn ich wohne im Erfurter Süden, ich kann mich am Urbicher Kreuz in die Straßenbahn setzen, ich arbeite am Europaplatz und fahre einmal durch und kann mit Elektromobilität direkt zur Arbeit kommen. Genau. Letzter Punkt, es sind aber auch nicht nur Busse und Bahnen, es sind nicht nur Autos, die in Erfurt existieren, sondern auch das Fahrrad wird immer weiter genutzt. Man muss also gucken, wenn man Raum hat, einfache Physik, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein, dass man die Räume entsprechend verteilt. Da wäre mein Konzept oder auch das der SPD, dass wir auch schauen, dass wir auch Fahrradtrassen nutzen. Ne? Also nicht immer eine Straße, da müssen jetzt Fußgänger, Autos und Fahrräder Platz finden, sondern intelligent sich das Gesamtkonzept anschauen und an welcher Stelle ist es denn sinnvoll, dass eine Fahrradtrasse den von Süden bis halt zur Innenstadt führt oder von der Innenstadt bis zur Universität, wo besonders viele auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das muss nicht immer auf ein und derselben Straße geschehen, sondern man kann den Raum auch fair aufteilen.
Mit Fahrradtrassen oder allgemein Fahrradverkehr und E-Mobilität ist ja auch schon so ein Schritt für Klimaschutz geschaffen. Und was anders auch was wichtig für Klimaschutz ist, sind erneuerbare Energien. Und wie planen Sie da das gesetzliche Ziel von 100% erneuerbaren Energien für Erfurt umzusetzen und voranzubringen? Das ist natürlich auch ein überkommunales Thema, allerdings kann man auch ein bisschen was auf kommunaler Ebene dazu tun.
Und auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da haben wir, beziehungsweise der Oberbürgermeister, einen sehr, sehr guten Vorschlag gemacht. Allerdings hat er natürlich auch Risiken. Eine Idee ist, dass über unsere Stadtwerke, die ja der Energielieferant, ne, Gas, Wasser, vor allem Energie- und Gaslieferant sozusagen ist, über seine Tochtergesellschaften, dass wir versuchen, Geothermie in Erfurt sozusagen nutzbar zu machen. Ich bin da nicht der Experte, wenn ich jetzt falsche Begriffe oder so verwende, dann möge man mir das nachsehen. Aber das mit einer Bohrung in den Boden, übrigens ein Millionenprojekt, also viele, viele Millionen kostet allein das Loch bohren, festzustellen, inwiefern man einen Luft-Wärme-Austausch dann schaffen kann. Problematisch ist, wir wissen erst, wie die Gesteinsschichten unter uns sind, wenn wir tatsächlich bohren. Und das kann bedeuten, wenn man dann beispielsweise, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, 20 Millionen oder 10 Millionen oder so kostet die Bohrung. Könnt ihr nochmal verlinken, was es tatsächlich ist. Kann es sein, dass wir das Geld ausgegeben haben und am Ende feststellen, oh, das, was da unten ist, ist nicht dazu geeignet, entsprechende Geothermie, Elektroversorgung etc. damit zu schaffen. Aber den Versuch ist es allemal wert, weil wenn das klappt, dann können wir es schaffen, dass Erfurt einen Großteil seiner Ressourcen tatsächlich aus dem Boden entsprechend zieht. Das ist dasselbe Thema wie bei allem, was ihr angesprochen habt. Auf ein Pferd setzen ist selten klug, sondern man sollte sich immer breit aufstellen. Dazu gehört Windenergie, wie beispielsweise außerhalb unserer Ortsteile bei Töttleben ist ja ein riesiges, eins der größten deutschlandweiten Windräder geschaffen worden. Ne, aber ein Windrad oder Windräder allein sind vielleicht auch nicht die richtige Technologie, weil dann auf einmal ein windarmes Jahr ist und das, was man dort einnimmt, eben auch nicht ausreicht. Also auf breite Beine stellen und möglichst auf neue Technologien setzen. Solarenergie haben wir auch noch nicht angesprochen. Solarpaneele entsprechend ermöglichen an Wohnhäusern, in den Ortsteilen das entsprechend ausbauen. Aber da ist auch nicht nur die Stadt Erfurt gefragt, das ist ein bundespolitisches Thema, da braucht es Förderung, weil auch das kann sich kein Mensch alleine, jetzt beim Thema Solarenergie, leisten. Da muss man Anreize setzen, damit nach und nach der Wechsel, der Change sozusagen Einzug hält.
Was definitiv auch Einzug halten muss, ist die Frage nach der Integration. Wir leben ja im Moment in turbulenten Zeiten. Einwanderungspolitik ist ein bundesweites Thema geworden und beschäftigt mit Sicherheit auch viele junge Menschen oder allgemein viele Erfurter. Daher die Frage, wie kann Erfurt weiterhin die Integration ausbauen und stärken?
Jedes der Themenfelder, was ihr ansprecht, ist, glaube ich, wäre eine eigene große Sendung sozusagen wert. Also erstmal stellen wir fest, dass Thüringen insgesamt auf Zuwanderung eingewiesen ist. Um das mal in Zahlen deutlich zu machen, jeden Tag werden in Thüringen ungefähr 40 Kinder geboren und ungefähr 90 Menschen sterben. Jetzt kann man also, das macht ziemlich deutlich, dass mehr als doppelt so viele Menschen sterben, als in Thüringen geboren werden. Gleichzeitig ist es so, dass diese Entwicklung, also dass Thüringen kleiner wird, weil der Zuzug, der kommt, auch gleichzeitig nicht ausreicht, um dieses Geburtendefizit auszugleichen, dass man diese Entwicklung insbesondere im städtischen Zentrum wie Erfurt eben nicht hat. Wir wachsen und wir wachsen und wir wachsen und wir müssen gucken, dass wir mit diesen Wachstumsschmerzen überhaupt mit dem Bauen hinterherkommen. Nichtsdestotrotz sind wir darauf angewiesen, auch auf Arbeitsplätze etc. So, und Integration, das ist natürlich keine Einbahnstraße. Da hat man Erwartungen an die Menschen, die kommen, dass die sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch einen gewissen Wandel sozusagen auch in der Gesellschaft. Was ich für Integration sehr wichtig finde, ist, dass die Menschen schnell die Möglichkeit bekommen, auch in Arbeit zu gehen, weil über Arbeit integriert man sich am besten. Das hilft bei der Sprachentwicklung, das hilft beim Lernen von Wertemustern und Wertemodellen, weil nicht überall dieselben Werte in der Welt gelebt wie bei uns, ob das Gleichbehandlung sind oder andere Themen. Dazu gehört aber auch, dass Menschen, die kommen, sehr zeitnah Kita-Plätze zur Verfügung gestellt werden können, Schulplätze zur Verfügung gestellt werden können, Und auch, und die Fälle gibt es eben auch manchmal in Erfurt, dass derjenige, der schon bestens integriert ist, im Zweifel sogar in, ich nehme mal ein Beispiel raus, ich kenne jemanden, dessen Eltern sind geflohen, haben Asyl oder sind mit Asyl nach Deutschland gekommen, sind sesshaft geworden, haben in Deutschland ein Kind geboren. Das Kind hat aber den Pass oder beziehungsweise die Nationalität der Eltern und der Junge ist mittlerweile 17 Jahre alt, schreibt hier sein Abitur. Man stellt nicht fest, dass der ein Sprachdefizit oder ist hier aufgewachsen. Der ist, für mich ist er Deutscher. Und gleichzeitig stellt er jetzt einen Einbürgerungsantrag und ich bekomme von mehreren Einbürgerungsämtern in dem Fall, weil wir geschaut haben, wo können wir denn entsprechend unterstützen, die Auskunft, dass der erste Termin, um überhaupt den Einbürgerungsantrag zu stellen, in anderthalb Jahren liegt. Das ist nicht dazu geeignet, um diesen jungen Mann in dem Fall von der deutschen Gesellschaft zu überzeugen, dem zu sagen, hey, du gehörst hier dazu, sondern dem werden Probleme geschaffen, die nicht da sein sollten. Gleichzeitig beschäftigt dieser Fall wahrscheinlich jedes Jahr die Ausländerbehörde, weil die über Duldungen oder Ähnliches nachdenken müssen. Ja, und dafür ist es also notwendig, dass auch Personal in der Ausländerbehörde aufgestockt wird, um mit diesen mehr an Menschen verwaltungstechnisch auch das bearbeiten zu können. Und ja, und damit auch Integrationsleistungen unterstützen zu können. Also ein ganz, ganz breites Feld. Sprachkurse kann das sein, alles Mögliche. Je nachdem, individuelle Lösungen für ganz unterschiedliche individuelle Menschen.
Ein anderes Thema, was auch nicht direkt von uns selber kam, sondern von einem Schüler von mir von der Schule angebracht wurde, aber auch uns interessiert und auch sicher viele der Erfurter Jugendlichen interessiert, ist, wie Sie dazu stehen, dass im November die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt, dass ihr fristlos gekündigt wurde, weil sie Übergriffe am Erfurter Theater öffentlich gemacht hat.
Das ist, glaube ich, tatsächlich genau die Herausforderung, weil die Geschichte, die nach außen strahlt, ist die, dass jemand aktiv geworden ist. Und am Ende des Aktivwerdens stand die Kündigung. Ne, so ist es jetzt, nimmt man es nach außen wahr. Tatsächlich ist es aber so, und dazu kann ich jetzt leider auch nicht zu viel sagen, weil es eben, ne, Datenschutz betrifft einzelne Personen. Das ist, wäre auch nicht würdig, weil die sind natürlich auch jeweils einzeln zu schützen. Aber man muss feststellen, dass die Prozesskette, die existierte, aber die ist nicht so abgelaufen, sondern die Kündigung, die ausgesprochen wurde gegenüber der Person, ist nicht ausgesprochen worden, weil derjenige aktiv geworden ist und seine Arbeit gemacht hat, sondern weil es offensichtlich arbeitsrechtliche Vorfälle gab, die zu einer Kündigung geführt haben, also Übertritte, die nicht zur Aufgabe gehört haben. Das kann alles Mögliche sein, das kann, und da will ich jetzt auch nicht spekulieren. Tatsache ist, dass die Dinge, die sozusagen am Erfurter Theater jetzt aufgedeckt wurden, dass man, bin da auch gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten sehr dankbar, dass darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die mittlerweile wahrgenommen werden und dass man jetzt dafür sorgt, dass eben Strukturen geschaffen werden, die dafür sorgen, dass so etwas zukünftig nicht mehr passieren kann. Ne? Machtmissbrauch ist ja das Thema, sexuelle Übergriffe, dass es Strukturen gibt, schon im Theater selbst, die dafür sorgen, dass wenn, ich hoffe, sowas wird nie wieder vorfallen, aber wenn so etwas vorfällt, dass es entsprechend auch dort an der Stelle direkt bearbeitet wird und so ein Zustand abgestellt werden kann. Und das ist ja auch der Grund, warum man am Ende sich gerade bei der Theaterleitung von den beiden Werkleitern, also in dem Fall Herrn Montavon, unter anderem getrennt hat und eine neue Werkleitung eingesetzt hat, dass man ja neue Strukturen dort aufbauen muss und zeigt, dass man sowas nicht akzeptiert.
Vielen Dank für die doch sehr gute Einordnung. Jetzt noch eine Sache nochmal zu Ihrem Wahlprogramm. Auf der Website der Erfurter SPD steht aktuell noch Informationen bezüglich des Wahlprogramms folgen in Kürze. Was können Sie uns da trotzdem schon mal verraten zum Wahlprogramm und was genau springt dabei für Kinder und Jugendliche heraus? Gibt es mehr Einbindung und Partizipation bei Entscheidungsprozessen? Und ja, also weil viele wünschen sich auch mehr das Gefühl, halt ein bisschen gehört zu werden von der Stadt und von unserem Oberbürgermeister.
Ja, unser Wahlprogramm Erfurt in sicheren Händen ist ja der Slogan. Das ist vor 2 Wochen, meine ich, auf dem Kommunalparteitag beschlossen worden. Wir haben einen ganzen Tag darüber diskutiert, über jeden einzelnen Punkt. Ganz viele Änderungsanträge sind eingeflossen. Jetzt wird das Ganze gerade redaktionell überarbeitet, damit es sich auch flüssig als ein Programm liest. Wenn 200 Menschen, oder die Partei ist sogar noch größer, aber wenn viele Menschen jeweils ihre Punkte reinbringen, dann haben die jeweils ihre eigene Sprache und am Ende soll aber das Programm natürlich, wenn man das liest, für alle verständlich sein und auch von der Struktur ordentlich aufgebaut sein, dass man das nachvollziehen kann. Einige Punkte daraus habe ich ja schon benannt und ihr habt ja auch die Schwerpunkte schon gesetzt. Sicherheit, Schulen, Bildung und eben Kinder- und Jugendbereich. Ja, und Ich kann euch nur sagen, dass die Sozialdemokratie in Erfurt Tradition in ihrer Verbindung mit den Kindern und Jugendlichen hat. Vor mir war ja Danny Möller, sehr, sehr lange Jugendhilfeausschussvorsitzender. Unter Danny und dem damaligen Jugendhilfeausschuss sind die Strukturen überhaupt erst aufgebaut worden, des Schülerparlaments oder unterstützt worden. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Wir werden weiterhin dafür streiten, mit dem Slogan anzutreten, bei der Jugend spart man nicht. Und dass wir Erfurt zur kinderfreundlichsten Stadt machen wollen. Ein schönes Beispiel ist die Kinder- und Jugendbefragung, die ja eigentlich alle 2 Jahre stattfindet. In Erfurt hat es aber jetzt eine Verzögerung gegeben wegen Corona. Ihr wart ja im letzten Jugendhilfeausschuss mit anwesend, da sind die Ergebnisse vorgestellt worden. Und da war tatsächlich, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, Absella jetzt auch nicht vor mir liegen, aber ein Ergebnis, was mich negativ beeindruckt hat, war eben auch, dass Kinder und Jugendliche bei der Jugendbefragung, die da teilgenommen haben, auch mitgeteilt haben, dass sie sich eben nicht oder nicht das Gefühl haben, dass sie bei Fragen der Stadtentwicklung entsprechend Gehör finden. Und da müssen wir einfach die Strukturen, die wir haben, noch mehr stärken. Wenn Spielplätze gebaut sind, Jugendbeteiligung, Kinderbeteiligung vor Ort, die können am besten sagen, welche Spielgeräte sie sich wünschen, das Schülerparlament weiter stärken, die Jugendverbandsarbeit in Erfurt stärken mit ihren Jugendverbandsreferenten oder auch ihren bezahlten Personal. Teilweise sind es ja keine vollen Strukturen. All das sind so einzelne Faktoren. Genau, also Jugendhäuser, Familienpass, ÖPNV für Kinder und Jugendliche vergünstigen, Beteiligungsstrukturen weiterhin unterstützen. Das sind so unsere Themenbereiche.
Vielen Dank auf jeden Fall in die Einblicke. Ich denke, das hilft, die Standpunkte der SPD in Erfurt näher einordnen zu können. Aber das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Ich denke, das ist etwas, das viele vielleicht nicht hören möchten, es aber tatsächlich der Wahrheit entspricht und derzeit viele Jugendliche bewegt. Und zwar, da muss ich mich selbst outen, ich gehöre dieses Jahr zu den Erstwählern. Und viele Jugendliche wissen zwar, was sie definitiv nicht wählen werden, aber was genau sie wählen werden, darüber sind sie sich auch noch im Unklaren. Daher die Frage meinerseits, können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das natürlich nachvollziehen und hatte das vorhin ja auch schon gesagt. Man hat immer ich bin ja auch Brillenträger, man hat seine eigene Brille auf und betrachtet die Welt aus seiner eigenen Brille. Und dafür ist es eben notwendig, dass die Menschen, die man erreichen möchte, dass man die fragt, wie erreicht man euch denn? Ich glaube, was ihr jetzt hier gerade macht, ist ein absolut geiles Projekt, um eben auch unter anderem Kinder und Jugendliche mit erreichen zu können. Für uns Parteien ist es da eben wichtig, dass wir auch auf unsere Jugendorganisationen hören. Also bei der Sozialdemokratie sind das ja die Jusos oder auch die Juso-Hochschulgruppe, dass man die entsprechend mit einbezieht und aber auch dort die Jugend einlädt. A, engagiert euch in den Jugendverbänden und B, den Jugendverbänden sagt, geht dahin, kommt aus eurer Blase raus, wie heute ich als Politiker, kommt aus eurer Blase raus, geht vor Ort auf die Straße und schaut den Leuten mal aufs Maul, was sie sozusagen bewegt. Und natürlich kann man das immer besser machen, aber wir haben es ja vorhin gesagt, das ist insbesondere in der Stadtratsarbeit auch nicht so einfach, weil wir das eben ehrenamtlich machen. Und wenn man, wie in meinem Fall, 40 Stunden die Woche arbeitet, habe ich eben nur abends meistens Zeit, wie heute, 17 Uhr haben wir den Termin hier ausgemacht. Da werde ich aber möglicherweise auch nicht alle Altersgruppen in der Stadt treffen, sondern viele sind da schon wieder zu Hause. An alle Politiker da draußen sei eben gesagt, kommt aus eurer Blase raus, engagiert euch weiter in den Sportverein, engagiert euch in meinem Fall Karateverein, Brettspielverein, bei dem Basketballverein. Da hört man, was die Leute bewegt und kann das eben am Ende auch in die Stadt reintragen. Und anders gesprochen, aber auch an euch, ihr seid ja schon Leute, die sich beteiligen, nicht mehr weit entfernt, dann könnt auch ihr euch weiter engagiert euch ja schon, aber möglicherweise auch für die Stadtratsarbeit begeistern und nochmal die Brille von Kindern und Jugendlichen noch besser einbringen, als das möglicherweise mir eben jetzt mit 37 Jahren möglich ist. Wenn da jemand mit 18 kommt und 18 Jahren, dann ist er wiederum viel näher an gewissen Bereichen dran als ich.
Gut, dann würden wir uns jetzt mal für das Interview bedanken. Also wir sind noch nicht ganz fertig, aber doch, jetzt kommen wir schon gegen Ende und würden jetzt noch mal etwas auch bisschen noch bei der Politik zwar noch bleiben, aber auch wieder zu Ihnen persönlicher kommen. Und zwar würde uns dann noch interessieren, ob es ein Lebensmotto gibt oder so, was Sie halt antreibt, auch politisch antreibt.
Also auf meinen Plakaten, die ja bald gehangen werden, da werdet ihr wieder den Slogan finden, ohne Moros nichts los. Einfach, weil ich so einen schweren Namen habe und den sich immer kaum jemand merken kann. Mit dem Slogan ist es aber einfacher. Der ist inhaltlich, da passt viel rein. Gleichzeitig macht das aber deutlich, dass ich jemand bin, der das sehr ernst nimmt, der sich wirklich mit Herzblut für die Sache einsetzt und seine Projekte voranbringen will. Ob das der Löwenpark ist, ob das das Drei-Brunnen-Bad ist, wofür ich mit Unterstützern gesorgt habe, habe, dass es saniert wird. Ob das die Clara-Zetkin-Straße ist, für die ich mich mit einsetze. Also nicht nur Dinge versprechen, sondern am Ende und auch nicht nur drüber reden, sondern machen. Und mein Lebensmotto ist tatsächlich, beurteile niemanden, in dessen Mokassins du noch nicht gelaufen bist. Das ist so ein indianisches Sprichwort, was letztlich zeigen soll, dass man, ja, man immer seine eigene Situation vielleicht bewerten kann, aber dass man sich schwieriger damit tun sollte, über andere zu urteilen oder maximal, das ist dann der entsprechende Weg, die Perspektive wechseln, sich aus seiner Komfortzone rausbewegen und nochmal schauen, was für Bedürfnisse hat denn derjenige und wie kann ich die denn entsprechend umsetzen. Genau, das ist eigentlich ein ganz schönes und das erdet mich dann auch immer wieder. Jeder von uns regt sich immer wieder über irgendwas auf, aber wenn man sich dann sagt, beurteile niemanden, in dessen Mokassins noch nicht gelaufen bist, zeigt man nochmal, ey, das ist nun mal bei dem so, der hat seine eigenen Erfahrungen, der Mensch, der hat seinen eigenen Blickwinkel, der ist auch völlig berechtigt und wie kommen wir jetzt dazu, irgendwie wieder zusammenzufinden?
Definitiv interessante Mottos. Mein Lebensmotto ist zum Beispiel Lebe, Lache, Liebe. Und du, Ezra, hast du ein Lebensmotto?
Um ehrlich zu sein, nicht wirklich, nee. Ich lebe einfach mein Leben.
Na, das ist doch auch eine Ansage. Aber um nochmal auf die Politik zurückzukommen, wofür ja wir diesen Podcast für euch gestalten. Politik ist oftmals schwer durchblickbar, vor allem für Leute, die sich nicht so wie wir aktiv mit dem Thema Politik, Kommunalwahlen beschäftigen. Das ist ja auch nicht schlimm, dafür sind wir ja da. Aber eine Frage zum Schluss, ganz kurz in einem Satz gesagt, warum sollte ich sie wählen?
Ohne Moos nichts los.
Und damit bedanken wir uns auf jeden Fall für dieses aufschlussreiche Gespräch und bedanken uns natürlich auch für die zahlreichen Einblicke, die Sie uns gewährt haben.
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Wahl, wünschen Ihnen, dass Sie die Wähler erreichen, die Sie erreichen wollen.
Das sind auf jeden Fall gute Schlusswörter und damit möchten wir uns von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, verabschieden. Bleibt politisch interessiert, denn auch Jugend macht Politik.